Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Kannst du denn Plattform und Produktanbieter zugleich sein? Das kann ich, weil ich als Produzent ziemlich genau verstehe, was macht denn ein Produkt aus?
Daniel Kapfer im Gespräch mit Dr. Tamás Giorgadze, CEO und Mitgründer von Raisin.
Je offener die Plattform arbeitet, desto besser für das Ökosystem, weil alle Teilnehmer sein können auf beiden Seiten.
Ihr Moderator ist Markus Schuld.
Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Banking und Innovation. Was passiert, wenn klassische Banken auf digitale Plattformen treffen? In dieser Episode sprechen wir mit unserem Gastgeber Daniel Kapfer, Finanzvorstand und CEO der Deka Bank, und Dr. Tamás Giorgadze, CEO des Fintech-Pioniers Raisin, über ein Thema, das die Finanzbranche grundlegend verändern könnte und eben genau deshalb für Next Level Banking steht. Plattformökonomie im Banking. Wir fragen, wie unterscheiden sich Plattformmodelle im B2B und im B2C, also im Businesskundengeschäft und im Geschäft mit Privatkunden? Was macht eine Bank zur Plattform und wo liegen ihre Grenzen? Wie schafft man kritische Masse und Vertrauen zugleich? Und nicht zuletzt, ist Plattformökonomie Chance oder Risiko für Beratung, Vielfalt und Wettbewerb? Zwei Perspektiven, ein zentrales Thema. Frage an Sie beide. Plattformökonomie ist ein viel verwendeter Begriff, aber selten konkret erklärt. Was verstehen Sie beide ganz praktisch unter Plattformökonomie im Banking?
Ja, dann würde ich mal anfangen. Also Plattform im Generellen ist für mich ein Angebot, dass eine Nachfrage und ein Angebot erstmal zusammenbringt, und sinnigerweise dürfte es in den meisten Fällen so sein, dass es auf dieser Plattform natürlich mehrere Anbieter gibt, so dass der Kunde eigentlich sagt, ich habe so eine Art One-Stop-Shop-Gefühl. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich im Gespräch nochmal drauf, eine Plattform, die nur vermittelt, ohne einen Teil der Wertschöpfung abzudecken, wäre aus meiner Sicht nicht ausreichend. Aber ich würde sagen, der Wesenskern ist so definiert, plus eben eine Wertschöpfung in der Prozesskette, weil sie gewisse Funktionen übernimmt, weil sie gewisse Schritte des Prozesses übernimmt. Das wäre aus meiner Wahrnehmung eine Plattform.
Sie nicken, Herr Giorgadze.
Ja, in der Tat. Ich glaube, jetzt von der Industrieperspektive heraus war natürlich das Banking insgesamt auch ein Geschäftsmodell, was seit jeher eigentlich vertikal integriert ist. Also sprich, jede Bank baut ihre eigene Produkt- und Prozesslandschaft. Und das hat sich natürlich in den 80er, 90er Jahren schon des letzten Jahrhunderts angefangen zu ändern. Beispiele Versicherer und Vorindustrie, die bankintern waren meist und dann quasi ausgelagert wurden und dann man zu einer offenen Plattform gegangen ist als eine Standardlösung und dann dem Kunden mehr als quasi Auswahl von mehr als eins angeboten hat. Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich das, was wir dann danach erlebt haben, sprich Internet und der digitale Zugang, hat es natürlich verändert, weil der die Vielfalt und die Transparenz für den Kunden erhöht hat. Und dann kommt die Frage, ist halt meine Lösung tatsächlich die beste im Markt oder ist es in den manchen Geschäftsfeldern so, dass ich konstant gute Lösung, weil es mich auszeichnet, liefern kann, aber in manchen anderen Feldern bin ich halt auch einer der Anbieter und es gibt auch gute Angebote und gute Dienstleistungen im Markt und da will ich integrieren und dem Kunden das Best-of anbieten versus hausinterne, hauseigene Lösung. Was macht eine Plattform aus? Und das war ja tatsächlich die relevante Frage von Daniel. Was muss der Plattformanbieter liefern? Ich glaube, es gibt tatsächlich 3 bis 4 Leistungen, die typischerweise das Leben für den Verbraucher und auch für den Anbieter vereinfachen. In unserem Fall ist es tatsächlich der sogenannte KYC-Layer, also der Kunde ist identifiziert und der Anbieter ist identifiziert. Das heißt, in einem Plattformangebot ist dieser Teil der Wertschöpfung von dem Plattformanbieter übernommen und man muss nicht jeden Kunden neu identifizieren und anlegen. Der zweite Teil ist tatsächlich der Zahlungsverkehr, weil der ist auch bei uns auf der Plattform. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass der Kunde weiß, wohin muss das Geld, der Anbieter weiß, wo kommt das Geld an und das Matching der Beträge und das Settlement ist quasi auf unserer Seite. Dritte ist das sogenannte Ordering. Ja, also das heißt, der Kunde kann die Order abgeben und die kommt an und die wird bestätigt. Und der nachgelagerte Steuerprozess, das sind quasi die 3,5 Prozesse, um die wir uns kümmern. Und das macht natürlich die Erfahrung dann konsistent und aus einer Hand. Wenn man das nicht übernimmt, dann ist es eher ein Lead-Out-Affiliate-Modell, wo man halt viele Angebote zeigt, aber die Vereinfachung für den Kunden und für den Anbieter auch zugleich nicht da ist.
Jetzt haben Sie schon den Querverweis auf Raisin gemacht und wer genau zugehört hat, hat mitgekriegt, dass Sie ein bisschen differenziert haben. Plattform im Banking. Das wirft die Frage auf, wie sieht denn das bei Raisin aus? Und da scheiden Sie da zwischen einer Plattform, wie Sie sie verstehen und einer Plattform, wie sie im klassischen Banking verstanden wird? Beziehungsweise was macht das Plattformmodell für Raisin so erfolgreich?
Ja, ich glaube, das ist, was ist quasi das Fundamentale, was es jetzt in diesem Bereich die Dienstleistung relevant macht. Ja, weil wir sind mit Einlageprodukten gestartet, Einlagenprodukten und im Thema Festgeld, Tagesgeld waren wir tatsächlich auch der erste Anbieter, der in so eine Form die Angebote integriert hat. Und was macht ein Produkt platformierbar in Anführungszeichen? Das erste ist, das Produkt muss einfach und vergleichbar sein, weil je mehr Komponenten ein Produkt hat, desto weniger integrierbar ist er. Also was meine ich jetzt damit, wenn Sie jetzt tatsächlich ein Windeln jetzt kaufen, dann sind Windeln Standardgröße und es gibt mehrere Anbieter, die sind für jeden Verbraucher verständlich, was er sucht und was er findet. Komplexer ist das natürlich bei Versicherungsprodukten und auch teilweise bei Kreditprodukten, weil die Terms sind nicht komplett vergleichbar, die Dienstleistungen sind unterschiedlich, die Vorerkrankungen müssen aufgenommen werden. Das heißt, da ist die Vergleichbarkeit schwieriger und auch die Suchfunktion für den Kunden schwieriger. Das zweite ist, die Vereinfachung aus der Kundensicht ist, je größer, desto mehr Anbieter und Teilnehmer im Markt es gibt. Was meine ich damit? Also wir haben auch tatsächlich Märkte, die wir bedienen, die nur 5 oder 10 Banken haben. Da ist es natürlich für den Verbraucher auch sinnvoll, dass wir die Plattformdienstleistung anbieten. Aber wenn es wie in Europa im Binnenmarkt mehrere tausend Anbieter und Banklizenzen gibt, dann ist natürlich die Vereinfachung umso größer. Ja, das heißt, ein breites Anbieterfeld, große Vereinfachung auf der Verbraucherseite. Und das Letzte ist das ein wiederkehrendes Produkt oder ein One-Off? Ja, unser Produkt, also was meine ich damit? Also schließt man es jetzt fürs ganze Leben ab? Ja, und dann ist halt die Plattform-Interaktion dann limitiert danach. Oder ist es ein Produkt, was immer wieder fristig wird, wo man immer wieder Gelder Zufluss hat? Und das ist bei Tagesgeld, Festgeld oder bei liquiden Geldanlagen ist es natürlich so, dass es immer wieder Anknüpfungspunkte gibt. Und das macht das Produkt aktiver aus der Kundenseite, weil er halt Entscheidungen dann treffen muss. Ja, ich glaube, bei uns war es tatsächlich diese Zusammenkunft der drei Punkte. Das eine ist ein vergleichbares, einfaches Produkt, weil Festgeld ist in allen Ländern der Welt das gleiche, ja, Anlagezeitpunkt, Zins und Auszahlung. Das zweite ist viele Anbieter, weil da haben wir die Vereinfachung. Der dritte Punkt ist tatsächlich die Interaktionshäufigkeit. Die ist nicht enorm hoch in dem Produkt, aber ist halt ein bis mehrmals im Jahr.
Herr Kapfer, ganz frech könnte man ja jetzt behaupten, für die Deka ist Plattform alles andere als Next Level, weil Ihr Haus ist ja elementarer Teil des Sparkassenuniversums. Warum und wie ist Plattformökonomie auch bei der Deka ein aktuelles Thema?
Ja, ich glaube, da muss man erstmal mehrere konzeptionelle Schritte nehmen. Das erste ist ja, die Deka unterstützt die Sparkassen im Wertpapiergeschäft. Man muss also einfach erstmal akzeptieren, dass die Sparkasse quasi auf einer Plattform der Deka ein Kunde ist. Es geht da nicht um den Endkunden, der Geld anlegt, sondern es geht um die Sparkasse. So, die Sparkasse ist ja in einem Prozess gegenüber dem Kunden, ihm die ideale, beste Anlagemöglichkeit zu vermitteln. Das heißt, sie hat erstmal einen Prozess, bei dem sie überlegen muss, mit welchen Produkten möchte ich das denn tun. Das ist der sogenannte Produktkorb. Zu diesen Produkten braucht sie Informationen, entweder die rechtlichen, die sie dem Kunden bereitstellen muss, oder andere Informationen. Und zu diesen Produkten braucht sie eine gewisse Vergleichbarkeit. Ich glaube, ich würde Anlage schon ein bisschen in das reinstecken, was Tamasch gesagt hat. Es wird immer schwieriger zu vergleichen dann dementsprechend. Also haben wir eine Plattform geschaffen, mit der die Sparkasse von der Planung des Wertpapiergeschäfts über den eben von mir erwähnten Produktkorb, über den Vertrieb, über Controlling des Vertriebs, quasi über mehr als DK-Produkte hinweg ihren Prozess organisieren kann. Das ist eine Plattform. Wir haben eine analoge Plattform für das Thema institutionelles Geschäft, also wo die DK direkt mit institutionellen Kunden arbeitet. Und da sind eben ähnliche Komponenten auch wiederum drin. Zum Teil ist es dort auch die Vereinfachung eines Prozesses auch als Mehrwert.
Wohin soll die Reise gehen? Wie sieht die Plattformstrategie aus?
Ja, die Plattformstrategie sagt ganz klar, wir haben eben genau diese zwei wesentlichen Kundengruppen. Wir haben einerseits die Sparkasse, die den Kunden berät. Das ist der erste Teil Plattform. Dort werden wir den, ich habe es noch nicht eben als Namen erwähnt, den sogenannten S-Investment-Manager noch weiter ausbauen, dass eben entsprechend auch wirklich dieses Versprechen erfüllt ist. Die Sparkasse kann einen ganzen Prozess darauf organisieren. Das wären heute sehr verteilte Lösungen. Und das zweite nennt sich DK Easy Access. Das ist die Plattform für institutionelle Kunden. Ganz ähnlich, dort kann ich mich von Finanznews über Zeitungsinformationen, ich kann aber, und das ist das Beispiel Mehrwert, ich kann dort auch mein Portfolio simulieren, also ich kann mein reales Portfolio, sofern wir das kennen oder bereitgestellt bekommen haben, um simulierte Geschäfte ergänzen und kann dann sehen, wie ich gewisse Kennzahlen ermitteln, also entweder aufsichtsrechtliche Kennzahlen oder andere, und kann von da aus dann auch so eine Transaktion auslösen, und diese Transaktion wird dann automatisch in die Systeme der DK als auch des Kunden gespielt. Also insofern auch da sind wir wieder in so einer Form. Die Plattform ermöglicht mir ganz viele Analyse- und Entscheidungsschritte zu machen, Unternehmen auch zu integrieren. Woran ich noch nicht glaube, ist, dass wir im Endkundengeschäft eine Plattform für Anlage haben werden. Da sind wir doch in einem sehr hochregulierten Prozess, was Wertpapieranlage geht, mit Vergleichen und Beratungen unter Umständen. Also insofern, das ist, glaube ich, nicht die Vorstellung, sondern die Vorstellung ist zunächst mal dem institutionellen, professionellen Kunden und auch der Sparkasse eine Plattform bereitzustellen.
Heißt sozusagen, Sie sind aber nicht nur Plattform für die Sparkassen an sich, sondern Sie haben durchaus auch den Endkunden im Visier.
Nicht den Endkunden der Sparkasse, sondern den institutionellen Kunden. Also wenn die Pensionskasse eben entsprechend ihre Anlagen steuert, dann kann sie das auch über diese institutionelle Plattform tun. Der Corporate oder die Sparkasse selber eben. Wenn die Sparkasse ihre Eigenanlagen steuert, dann verstehen wir natürlich am ehesten, was die Restriktionen sind, oder am besten nicht am ehesten. Dann geht es um deren aufsichtsrechtliche Kennzahlen, die wir natürlich kennen. Und diese Dinge sind dann eben entsprechend im Vordergrund. Die Schnittstelle zum Endkunden hat die Sparkasse.
Dann lassen Sie uns jetzt mal erklären, was unterscheidet für Sie eine klassische Produktbank von einer echten Plattform? Und wo auf diesem Spektrum würden Sie die DK bzw. Herr Giorgatze Raisin aktuell einordnen?
Ja, also wenn ich die DK zunächst mal einordne, dann sind wir natürlich in einer Fragestellung, da bin ich gespannt, wie die Reflexion gleich ist von Tamás. Man kann natürlich sagen, kannst du denn Plattform und Produktanbieter zugleich sein? Und ich glaube, das ist aber eben schon angeklungen. Das kann ich in gewissem Maße, weil ich einerseits aus meiner Sicht gerade in so einem Geschäft, wie wir es betreiben, als Produzent ziemlich genau verstehe, was macht denn ein Produkt aus und ähnliches. Ich muss aber natürlich schon den Schritt gehen, dass ich sage, auf meiner Plattform ist eben alles verfügbar und ist auf dem S-Investmentmanager so. Da könnte die Sparkasse jetzt auch nicht so sehr geliebte Konkurrenzprodukte auswählen, logischerweise. Ist aber auch natürlich ganz wichtig, weil die Sparkasse am Ende sagen muss, gibt es auch einen MiFID-Terminus-Äquivalenz-Check für. Ich muss vergleichen können, ob ich wirklich das beste Produkt anbiete. Insofern glaube ich, werden wir immer zwei Standbeine haben, dass wir sagen, einmal biete ich Plattform an, einmal bin ich Produktanbieter. Und das ist BAW für ein Unternehmen wie die DK, glaube ich, auch sinnvoll. Wie gesagt, Hypothese ist ein Wertpapiergeschäft. Reiner Plattformanbieter, wir haben es bisher noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, würde, glaube ich, in andere Dimensionen reingehen.
Herr Giorgatze, wie sieht das bei Raisin aus?
Ja, ich glaube, die wesentliche Differenz ist, dass man natürlich als reine Produktbank einen Kunden hat. Also das ist quasi der Verbraucher oder ein Geschäfts- oder institutioneller Kunde, und als Plattform hat man zwei Kunden. Also das hat, man hat quasi ein Dienstleistungsnehmer und man hat einen Plattformteilnehmer, also meistens halt eben institutionelle, bei uns eben Banken. Und das verändert natürlich tatsächlich das ganze Produkt im Sinne eines Product, weil man baut für zwei Seiten und für beide Seiten muss es sowohl einen funktionalen Mehrwert haben, wie auch einfach nutzbar sein und besser sein als andere Möglichkeiten, als Vergleichsmöglichkeiten. Die zweite Implikation ist, und wir haben ja natürlich auch eine Inhouse-Banklizenz und könnten auch Einlagen anbieten, aber weil wir uns aufs Plattformgeschäft fokussieren, haben wir eben kein eigenes Angebot in dem Produktfeld, was eben mit dem Angebot unserer institutionellen Kunden oder unserer Partnerbanken kollidiert. Ja, das heißt, man kann nicht Plattformbetreiber sein und zugleich ein Anbieter, weil es natürlich auch, wenn man es sehr sauber organisiert, immer den Verdacht nährt, dass man als Plattformbetreiber eben mehr weiß und das Geschäft dann entsprechend steuern kann oder im Kreditbereich eben halt die besten Teile sich rausschneiden kann. Und das kann ein Plattformbetreiber sich dauerhaft nicht erlauben. Mit Ausnahmen wahrscheinlich und im geregelten Rahmen geht es. Das ist, ich glaube, das zweite Merkmal, was ein Plattformgeschäft mit sich bringt. Und das dritte ist, ich glaube, die Aufstellung insgesamt ist eine andere. Der Fokus eines reinen Plattformgeschäfts liegt auf einer Skalierung, weil ich muss tatsächlich Volumina erreichen, die Skalierung ermöglichen, die jeder Einzelne für sich nicht erreichen kann. Das ist wahrscheinlich dann auch bei Daniel ähnlich, weil jede einzelne Sparkasse kann eben nicht den Reach und die Kostenebene erreichen, wenn sie das alleine macht, versus ein Anbieter macht es eben für mehrere hundert. Und so ist das bei uns auch, weil der unterliegende Vorteil für die Teilnehmer der Plattform ist, dass es eben für die nicht nur einfacher ist, sondern auch am Ende günstiger ist, als quasi die Dienstleistung selbst abzubilden.
Ja, also das ist nochmal ein guter Link gezogen. Ich denke, wenn man sich den Prozess anschaut, den ich eben beschrieben hatte, also wie organisiere ich denn mein Wertpapiergeschäft gegenüber den Endkunden, dann habe ich natürlich genau den Vorteil. Ich habe jetzt einen digitalisierten, durchgängigen Prozess, den keiner einzeln aufbauen könnte. Die Bereitstellung aller Informationen über die relevanten Produkte erfordert einen gewissen Einkauf auch von Informationen und Strukturierung dieser Informationen. Das ist genau der Punkt eben entsprechend, dass man auch sagen könnte, das ist ein geschertes Stück Infrastruktur zum Teil. Ja.
Stichwort Reichweite, Stichwort Skalierungsmöglichkeit. Wie schafft man es denn, kritische Masse an Kunden und Partnern auf eine Plattform zu bringen, gerade im streng regulierten Finanzsektor? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, bei uns ist also tatsächlich zwei Seiten. Zum einen die Verbraucherseite und auf der Verbraucherseite, ich glaube, das ist das tatsächlich, wo wir für viele Banken, die sehr spezialisiert sind, wir haben ja auch tatsächlich Factoring-Leasing-Anbieter, Baufinanzierungslösungsanbieter und Co., für die ist das klassische Endkundengeschäft im Einlagenbereich nicht Teil des Kerngeschäfts. Und für die ist das natürlich das alles, was man für Marketing als Infrastruktur aufbaut, ist eben ein Must, was sie machen müssen, wenn sie im Geschäft mitspielen. Aber eigentlich das Produkt hat reine Funding-Intention. Also die wollen mit dem Kunden und können auch mit dem Kunden nicht viel mehr machen. Die sind kein Kontoanbieter, die sind kein Allround quasi Investmentlösung-Anbieter, sondern haben halt Funding-Angebot. Und dafür das Know-how in den Teams aufzubauen, sei es jetzt von Sam SEO, sei es jetzt Affiliate Relationships in allen Ländern und Kundenservice aufzustellen, das ist natürlich das, was für die eine Komplexität ist. Also das heißt, marketingseitig sind wir für viele, ich würde sagen für 70-80% unserer Partner, tatsächlich ein Anbieter, der denen die Sachen abnimmt, die sie so oder so professionell nicht machen könnten. Und auf der Anbieterseite, das ist natürlich die Krux gewesen zum Start, weil man am Ende keine Plattform ist, wenn man nur einen Anbieter drauf hat. Und so waren unsere ersten 4 Monate, hatten wir tatsächlich eine einzige Bank auf der Plattform. Die Bank hat dann auch relativ schnell gefragt, wann denn die zweite kommt, weil den Mehrwert würden wir im Moment nicht liefern. Das ist am Anfang ist das natürlich, man baut das Geschäft so auf, als ob man jetzt für 20 oder 50 betreiben würde, weil die Diligence und Scrutiny ist am Anfang sogar noch stärker, als wenn der Beweis dasteht, okay, das nutzt schon 300 Banken, die 300 erste nimmt es an, dass die Audit Reports und Compliance vorlegt bei der ersten, zweiten, dritten ist es natürlich nicht die Annahme. Ja. Das heißt, von Tag 1 tatsächlich als reguliertes Geschäft zu betreiben. Und das Zweite ist tatsächlich auch die Prozesse so zu bauen, dass die auch dann bei der Nummer 20 oder 30 auch durchhalten würden. Also nicht nur quasi den Compliance-Layer, sondern auch den Prozess-Layer da viel zu investieren. Also wir haben von Tag 1 auch tatsächlich Online-Banking-System von einem großen Schweizer Anbieter gekauft. Also haben versucht, möglichst viel durch Standardbausteine abzubilden und zu orchestrieren.
Herr Georgatze, das deutet schon darauf hin, dass es Unterschiede in den Plattformrealitäten bei Ihnen bzw. bei der Deka gibt. Die Deka, die ja über die Sparkassen primär B2B2C Geschäft macht, wenn man so will, gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da konvergieren die Plattformrealitäten?
Na, er hat ja schon einen ganz interessanten Hinweis gemacht, denn man kann sich ja zunächst mal fragen, wird die Plattform groß, weil sie so viele nachfragende Kunden auf der Plattform hat? Je granularer die Leistung, umso schwerer. Das kann man sich vorstellen, wie schaffe ich Momentum in einer Nachfrage? Ist, glaube ich, mal tausendmal schwieriger, als zu sagen, ich habe eine kritische Masse im Angebot. Und das ist, würde ich mal sagen, bei uns genauso, dass man sagt, ja, aber wenn ich weiß über diese Plattform der Deka, kann ich als Sparkasse sozusagen auf eigentlich alles zugreifen, was ich im Wertpapiergeschäft brauche, dann habe ich natürlich gleich ein ganz anderes Argument. Das ist auch das, was Tamás sagte bezüglich Effizienzvorteile bei den Nutzenden zwischendrin. Ist ja genau die gleiche Überlegung, dass man sagt, du musst dir aber jetzt nicht selber all diese Informationen beschaffen, du musst nicht selber diese Vergleiche durchführen, du musst nicht selber gewisse MiFID2-Informationen führen. Also ich glaube, das Gleiche. Ich glaube, diese Modelle, wenn ich nicht sage, aber dann wäre es wahrscheinlich auch keine veritable Plattform, wenn ich nicht sage, ich habe einen sehr beschränkten nachfragenden Kundenbereich, dann wird es aus meiner Sicht erstmal vom Anbieter getrieben oder von der Masse der Anbieter, die da drauf sind. Und irgendwann gibt es die selbstverstärkende Effekte. Da gibt es ja Leute, die über digitale Geschäftsmodelle ganz intensiv nachdenken und ab wann sich sozusagen ein Netzwerk selber verstärkt. Aber ich glaube, der Anfang ist vom Anbieter.
Wie lässt sich persönliche Beratungsleistung einer Bank, das ist ja ein nicht unwesentlicher ja. Teil des Mehrwerts, den ich mir als Kunde von der Bank verspreche, in eine Plattformstrategie integrieren? Ist das eine Chance für Differenzierung oder eher eine Gefahr für den Status quo?
Ich glaube, also was ich unerwähnt ließ bei der vorigen Frage ist, wir haben das B2C-Geschäftsmodell, also wo wir tatsächlich als Raisin oder Weltsparen gegenüber dem Kunden auftreten. Wir haben aber auch das B2B2C-Geschäftsmodell. Also beispielsweise sind wir ein Technologieanbieter für Deutsche Bank, die ähnliches Produkt namens Zinsmarkt ihren eigenen Kunden anbietet. Wir arbeiten auch mit Sparkassen zusammen, mit der KSK und SSK und das heißt, da gibt es Geschäftsmodelle, wo wir tatsächlich reiner Technologie-Provider im Hintergrund sind. Und ein Institut davor will dem Kunden ein Angebot an Drittbankeneinlagen liefern. Entweder im Segment, beispielsweise im Individualkundensegment, weil es da relevant ist und der Kunde auch Diversifikation will, oder auch breiter, weil man sagt, ich kann mich dem Wettbewerb nicht entschieden und in manchen Zeitpunkten habe ich gute Produkte. In manchen Zeitpunkten würde der Kunde weggehen, wenn er da jetzt einen fairen Vergleich anstellt und das Internet wird am Ende immer transparenter. Ja, also das heißt, wir haben dieses B2B2C-Geschäftsmodell, das ist ungefähr 20% unserer Volumina sind in diesem Geschäftsmodell und da ist natürlich auch die Beratung ein großer Teil der Dienstleistung, den der Businesspartner dem Kunden liefert. Ja, wir arbeiten auch beispielsweise mit Signal Iduna oder Aviva zusammen. Die machen natürlich nichts anderes als langfristige Vermögensplanung mit und für ihre Kunden. Und die haben Buckets, die frei werden, also Lebensversicherung im Rückzahlungsfall. Das heißt, der Kunde muss auch verstehen, was er mit dem Geld macht und muss auch planen, eben zusammen mit dem Berater. Und da ist es halt tatsächlich ein Bestandteil der Produktwelt, dass er dann diesen Baustein dann für sich nehmen kann. Aber am Ende ist es halt Bestandteil der Beratung. Und wir würden den Kunden ja so nicht bekommen. Also der Versicherungskunde, dass er dann digital dazwischen sich selber eine Lösung überlegt, das ist halt nicht im Rahmen des Wahrscheinlichen. Genauso wie der Sparkassen Beratungskunde, der mit seinem Berater das besprechen will, da sind wir nicht in der Digitalstrecke dabei. Das heißt, für uns ist das ein Nettogewinn. Also wir sehen da null Konflikt mit unserem Kanal. Und für den Anbieter vorne, wir sagen, dass alle Produkte zu gleichen Konditionen geliefert werden, ob über unseren Kanal oder B2B-Kanal über API. Das heißt, der Anbieter bekommt unsere komplette Produktwelt und kann es dem Kunden fair liefern. Also da gibt es keinen Nachteil, ob er jetzt über uns kommt oder eben über eine Partnerschaftsschnittstelle.
Wie sieht das bei der DIK aus?
Ja, also das ist ja eine Diskussion, mit der wir uns natürlich gemeinsam mit den Sparkassen intensiv beschäftigen. Ich glaube, die erste Beobachtung ist, dass wir der Meinung sind, Geld anzulegen in einer komplexeren Variante ist etwas, was zunächst mal viel mehr für Beratung geeignet ist. Also ich glaube, heutzutage ist ja jeder der Meinung, er muss eigentlich nur einen ETF kaufen und dann werden wir wieder bei dem Gedanken, kann er auf irgendeiner Plattform gucken und schauen, was hat der für einen Tracking Error und was hat der für Kosten und dann entscheidet er sich danach. Aber die Frage, die, glaube ich, immer ein bisschen unterbelichtet ist, und das müssen wir auch als Asset Manager stärker herausstellen, ist die Frage, worin willst du denn investieren? Willst du in Aktien investieren? Willst du in Renten investieren? Wenn du in Aktien investieren willst, willst du lieber in US-amerikanische Aktien investieren, in europäische Aktien? Das ist für mich dann der Kernbestandteil einer Beratung, zu sagen, was passt eigentlich? Und dann könnte man sagen, ist in dem Umfeld die Plattform vielleicht ein Execution-Vehikel, vielleicht ein Informations-Vehikel, es sei denn, der Kunde ist der Meinung, er will nicht beraten werden, aber vielleicht haben einige verfolgt die interessante Diskussion um MSCI World ETFs. Erst hat jeder behauptet, ist doch super, ist ein globales, diversifiziertes Portfolio. Wir Spezialisten haben dann gesagt, na ja, aber 70% sind USA und USA ist nur von 7 Tech-Werten getrieben. Als die 7 Tech-Werte jetzt geschwächelt haben, hat das jetzt auch jeder festgestellt. Also ich will damit sagen, genauso wie Tamas das gesagt hat, ich glaube, es gibt einen guten Platz auch in Plattformen für Beratung. Und zweite Feststellung, ich glaube, den gibt's halt in der Anlage noch viel mehr. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich bin bestens informiert und ich weiß, dass ich ein MSCI World kaufen will, dann kann man natürlich so eine Plattform vielleicht auch noch weiterhelfen, ohne dass ich Beratung habe.
Also halten wir fest, es gibt auch auf Plattformen Spielraum für Beratung. Es gibt in jedem Fall Spielraum für eine Vielfalt von Produkten. Jetzt sagen Kritiker auch auf dem vor dem Hintergrund, dass ja nicht nur Endkunden auf der Plattform sind, sondern, wie Sie beide auch ausgeführt haben, die Partner. Plattformen führen zu Monopolisierung. Wie verträgt sich das Prinzip mit dem Wettbewerb und mit der Vielfalt?
Ja, da kann man ja nur zwei Sichten drauf haben und ich glaube, die Variante von Tamas ist ein veritabler Vertreter davon. Ich erhöhe doch eigentlich den Wettbewerb und damit den Nutzen für den Endkunden, weil ich verschiedene Angebote transparenter mache. Ich glaube, das wäre die erste Sicht. Die zweite Sicht, weiß gar nicht, ob ich es als Plattform bezeichnen möchte, aber so die einen oder anderen, die im Internet sagen, du kannst doch bei mir vergleichen, wenn man dann im Hintergrund hört, je nachdem, was man dafür zahlt, ist man weiter oben oder weiter unten in Listen, dann sind wir wahrscheinlich genau bei dem Kritikpunkt. Also ich glaube, da muss man im Einzelnen hingucken. Die Grundidee, so wie ich es anfangs definiert habe, ist natürlich eigentlich den Nutzen für den Kunden zu steigern und den Wettbewerb zu steigern, weil er verschiedene Angebote im Vergleich sieht. Ja, also ich will ja um Gottes Willen nicht für Regulierung plädieren, aber so Modelle, wo ich gegen Geld, Suchmaschinenmarketing und sowas weiter oben stehe, muss man sich mal überlegen, ob das auf die Dauer so in Ordnung ist. Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Daniel anspricht, weil ich glaube, Plattform funktioniert dauerhaft und nachhaltig nur, wenn sie die Interessenkonflikte rausnimmt. Was meine ich damit? Das ist das eine Thema ist tatsächlich eben diese Abschluss versus Bestandsprovision. Also wir haben vom Tag 1 keine Abschlussprovision genommen, weil das natürlich den Anreiz der Plattform, immer wieder den Kunden zu churnen und für neue Abschlüsse zu sorgen, extrem erhöht, ohne irgendeinen Mehrwert zu produzieren. Weil der Kunde ist eigentlich happy. Auch der Anbieter ist ja happy, wenn er einen dauerhaften Kunden hat, der dem Produkt bleibt. Aber der Plattformbetreiber hat dann einen Anreiz, immer wieder den Kunden in einen anderen Vertrag reinzutreiben. Und dagegen haben wir uns entschieden, wir haben uns auch dafür entschieden, dass die Plattformgebühren über alle Anbieter vergleichbar sind, dass wir auch im System keinen Anreiz haben, den Kunden zu A oder zu B zu leiten. Wir haben vertraglich uns verpflichtet, dass alle Sortierungskriterien nur objektiv sind und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, das das Modell nachhaltig macht und diesem Einfallslücke schließt im Sinne von, ist dann der Plattformanbieter unabhängig oder hat er eigene kommerzielle Interessen? Das heißt, der kann keine Schiedsrichterrolle oder keine quasi unabhängige Rolle zwischen dem Verbraucher und dem Anbieter spielen. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich die Vertriebswege. Ich glaube, bei uns ist das es gibt zig Einlagenanbieter, auch sehr große, die mit uns nicht kooperieren. Es gibt auch unsere eigene API, es gibt auch Wettbewerber im Markt wie Check, die ähnliches Produkt haben. Das heißt, von daher ist das ein sehr veritables und auch konkurrenzstarkes Feld, wo man eben eigentlich durch nur die Experience des Partners und die Kosten und die Skaleneffekte gewinnt. Weil wenn man die beiden nicht mitliefert, dann gibt's halt skalierbare andere Kanäle, die mehr genutzt werden. Wir sind auch mit allen Funding-Arten im Wettbewerb, ja, sei es jetzt quasi der Treasurer-Vergleich natürlich uns versus Interbank und versus Covered Bonds und versus, also das heißt, wir sind eine von mehreren Funding-Möglichkeiten und da müssen wir halt quer auch noch vergleichbar sein, nicht nur für reine Retail-Einlagen konkurrenzfähig sein.
Aber ich glaube, wahrscheinlich eine Ergänzung, das passt zu dem zweiten Punkt. Wenn die Plattform wiederum den Zugang zum Endkunden monopolisiert, dann ist, glaube ich, genau der Punkt erreicht. Also wenn ich sage, ich bin eigentlich der einzige Ort, wo man eine Einlage suchen kann, wo man eine Reise buchen kann oder ähnliches, dann wird das natürlich dazu führen, dass ich dieses Monopol gegenüber dem Kundenzugang ausnutze. Also insofern, glaube ich, ist das ein wesentliches Kriterium bei Raisin, dass man sagt, könntest du auch anders machen. Ich beobachte das schon manchmal. Ich meine, man sieht, das eine oder andere Hotel das sagt, also kannst auch gerne bei mir direkt buchen, weil dann zahle ich keinem Mittelsmann Geld dafür, nur dass der eine Buchung weiterleitet. Also insofern, da gibt es, glaube ich, schon ein paar Geschäftsmodelle, die so eigentlich erstmal ganz hip gelten. Ja, ich gucke auch gerne mal auf Booking.com oder anderes. Aber die Frage ist halt in der Tat, so wie eben, ist da ausreichend Wettbewerb da oder kann ich dann Konditionen bestimmen oder den Teil der Marge bestimmen an der Leistung, den ich bekomme?
Wie verhält sich das dann innerhalb der Sparkassengruppe, innerhalb der Verbundstruktur?
Ja, ich glaube, da sind wir natürlich in der Tat schon so, dass die Sparkassenfinanzgruppe ja durchaus immer verschiedene Anbieter für gleiche Leistungen hat. Das ist das eine. Die DK zum anderen sich festgelegt hat, dass sie nur mit den Sparkassen zusammenarbeitet. Die Sparkassen aber auch theoretisch sagen können, ich finde auch einen DWS-Fonds gut oder ähnliches. Das heißt also, wir stehen, und das meine ich wirklich so gesunderweise, da auch im Wettbewerb. Ich beobachte ab und zu so Unternehmen, die so garantierten Kundenkreis haben, wo ich sage, das funktioniert halt nicht, weil die sich nicht ständig im Wettbewerb behaupten müssen. Und ich glaube, diese unterschiedliche Festlegung ist in der Tat so, dass ich auch im Wettbewerb stehe und damit glaube ich immer wieder nachweisen muss. Und da sind unsere Eigentümer und Kunden, die Sparkassen, schon kritisch genug zu sagen, ja, wie ist denn jetzt die Performance deines Fonds, wie ist denn das Rating deines Fonds, wie ist denn das bei den anderen? Das ist dann schon eine Quelle, wo wir natürlich auch nicht einfach sagen können, naja, Sparkasse nimmt DK, egal wie das Produkt ist, sondern es braucht auch schon noch den entsprechenden Wettbewerb dazu. Und da, es ist auch ein Punkt gewesen für die DK als Organisation, weil auf dem von mir erwähnten S-Investmanager stehen dann eben auch Konkurrenten. Machen wir mal Dividendenfonds, ist ja immer so ein beliebtes Beispiel, der DK-Dividendenfonds und der DWS-Dividendenfonds. Kann dann die Sparkasse entscheiden letztendlich, was sie daraus nimmt. Also insofern habe ich auch da ein bisschen mehr Transparenz geschaffen. Der Witz ist ja meistens, so habe ich das mal gelernt, an Ökosystemen, die Idee ist, wenn ich ein Ökosystem schaffe, dann ist das um so viel größer, dass mein Anteil immer noch sehr interessant ist, obwohl ich mich aus einem exklusiven Kanal herausgebe. Das ist ja so die ökonomische Hoffnung dabei. Ich habe einen nicht mehr exklusiven Kanal, aber hoffe, dass dann durch die Grundmenge so viel größer ist, dass mein Anteil absolut immer noch interessant ist.
Wenn wir von Plattformen reden, geht immer der Blick auch zu einer der bekanntesten Plattformen überhaupt im Geschäftsleben, Amazon. Amazon bietet noch keine Wertpapiere an, noch nicht. Liegt das an Regulierung oder am fehlenden strategischen Interesse?
Ja, weiß ich, ob Tamas erst, aber ich hätte dann auch noch eine Variante dazu.
Ja, ich glaube beides wahrscheinlich, dass sich gegenseitig bedingt, ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich von dem, was ein Anbieter umsetzen muss, um den regulatorischen Anforderungen zu genügen, ja, sei es jetzt von DORA bis Zahlungsverkehrsregulierung bis auch wenn man selbst sogar versucht, quasi den Kern, also die Banklizenz zu vermeiden. Aber wenn man eine Dienstleistung anbieten will in beiden Seiten, dann ist die schon hochreguliert, vor allem auf der Bankenseite. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass das strategische Interesse, das umzusetzen und dann das lokal umzusetzen, fehlt. Weil wir betreiben das Modell in den USA und in Großbritannien. Und natürlich ist die Regulierung sogar mit Großbritannien schon weitgehend, läuft die auseinander. Mit den USA ist die komplett unterschiedlich. Große Plattformen versuchen es tunlich zu vermeiden, Bereiche, wo sie quasi für jedes größere Land dann eine eigene Infrastruktur, eine eigene Compliance bauen müssen. Im Banking ist das ja faktisch so, was auch die Banken vernünftigerweise schützt. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was das Geschäftsmodell unattraktiv macht.
Das ist in der Tat, muss man natürlich so sagen, eine gewisse Barriere. Ich nehme immer das Beispiel sowas wie Apple Pay, Google Pay, wem auch immer. Warum haben die sich denn für Payments interessiert? Ich glaube mal nicht, weil Payments so eine tolle Marge hat. Ich glaube, die Marge in Payments wird irgendwie in Subbasispunkten gemessen, also Hundertstel eines Prozents versus wahrscheinlich, weiß ich mal, irgendwann iPhone gelesen, 40-50% Marge. Insofern habe ich da natürlich eine ganz andere Situation. Warum ist es trotzdem interessant? Naja, da gibt es halt so viele Menschen. Jeder von uns hat halt Zahlungsverkehr. Das geht schon mal damit los. Werden vielleicht nicht alle Deutschen in Wertpapier anlegen, wollen alle Deutsche was bezahlen. Und ich sitze natürlich auf einem riesen Datenschatz aus dem Zahlungsverkehr. Also insofern ist das aus meiner Sicht, da darf man sich nichts vormachen. Ich pick mir natürlich die Dinge raus, von denen ich glaube, es hilft am meisten meiner Plattform und nicht die ekligen Dinge mit Beratungsprozess und Produktinformationsblättern, und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde irgendwelche regulatorischen Terms aufzählen. Das ist, glaube ich, in der Tat der Unterschied. Aber die Frage ist ja bei einer Behauptung von vorhin, ob das auch gut wäre, weil ich glaube, es gibt für den einen oder anderen schon den Need, auch zu sagen, du kannst in der Wertpapieranlage eben nicht alles für dich selber durchdringen, sondern vielleicht macht es ja auch Sinn, wenn dir jemand eine Beratung sagt, was dann sinnvoll ist. Ganz ehrlich, die Beratung muss dann aber natürlich auch gut sein. Das ist ja immer aus meiner Sicht natürlich ein bisschen der Kritikpunkt. Was kommt dabei raus? Und habe ich als Endkunde wirklich einen Mehrwert daraus? Wenn man es gut machen würde, glaube ich, kann nicht jeder, schon gar nicht bei der Finanzbildung in Deutschland leider, sagen, welche Anlage jetzt gerade für ihn am besten geeignet ist.
Produktblätter, Beratungsprotokolle, Sie haben es angesprochen. Es gibt eine Menge Regulatorik im Finanzsektor. Welche regulatorischen Hürden sehen Sie denn für Plattformmodelle allgemein im Finanzsektor?
Das hängt natürlich jetzt extrem stark von der Tiefe der Wertschöpfung ab. Da sind wir da wieder bei dem Punkt. Ich denke mal, wenn wir bei Raisin sagen, da ist die Kundenannahme oder KYC dabei, was ja heutzutage ein Thema ist, was extrem im Fokus steht, weil da natürlich auch ganz andere Themen dranhängen in der Regulatorik, dann ist das sicher erheblich. Wie Tamas auch erwähnt hat, ja, mit Raisin mit durchaus Banklizenz sind wir also bei Themen, wo man sagt, da bin ich natürlich eigentlich in einem hochregulierten Bereich, aber ist wahrscheinlich betriebswirtschaftlich ein fairer Trade-off, weil dann bin ich wieder tiefer in der Wertschöpfungskette, habe ich natürlich auch mehr Anforderungen dran. Wenn ich jetzt wirklich ein reiner Durchreicher bin, also ich muss ihn doch jetzt bringen, ab und zu versuche ich dann einen Transfer über SIX zu organisieren und dann sagen die im Prinzip, ich glaube, heißt irgendwie SIX Ride, sagen am Ende wieder die ganzen Fahrer, sie wissen schon, dass das quasi nur eine Plattform ist, in der negatives Bieten stattfindet. Also das geht dann an alle, die können dann bieten und der mit dem niedrigsten Preis bekommt es. das meine ich immer so mit, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit Plattformen, weil die Plattform hat eigentlich eine geringe Wertschöpfungstiefe, die fährt ja nicht, fahren tut immer noch der Mensch in dem Auto. Und deswegen glaube ich, an der Stelle habe ich wahrscheinlich wenig Regulatorik, frage, ob ich das nicht eigentlich haben müsste, aber wahrscheinlich ist auch da die Ökonomie fair, dass man irgendwann sagt, naja, wenn du keine Wertschöpfung hast, wird es auch schwierig, ja.
Das bringt uns zur abschließenden Frage. Herr Georgatze, Sie hatten ganz am Anfang das auch schon angedeutet. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Bedingungen, damit eine Plattform, damit ein Plattformmodell im Finanzbereich nachhaltig funktioniert? Also technologisch, wirtschaftlich und vor allen Dingen auch kulturell.
Ja, ich glaube, eins haben wir schon angesprochen, und zwar, ich finde die offene Natur der Plattform sehr wichtig, sowohl auf der Anbieterseite jetzt bei uns, dass wir tatsächlich in mehreren Ländern auch den Banken den Zugang ermöglichen, wie auch auf der API-Seite, wo wir im B2B Drittpartner bedienen. Warum? Weil es halt diese Abschottung aus dem Marktmechanismus vermeidet oder zumindest abmindert. Ja? Das heißt, je offener die Plattform arbeitet, desto besser für das Ökosystem, weil alle Teilnehmer sein können auf beiden Seiten. Das ist, glaube ich, wichtig von der Einstellung. Also je geschlossener das System ist, desto mehr Korruptionsmöglichkeit in Anführungszeichen gibt es, sowohl was die Vergütungsdynamik angeht, wie auch eben den Mehrwert angeht. Das Zweite ist, glaube ich, was wichtig ist, und da sagt Daniel immer wieder das Gleiche, der Mehrwert, den man liefert. Das ist halt, man muss dann die Hände dreckig machen und in die Wertschöpfung reingehen, weil also rein durch Lead-Generierung ist noch kein Mehrwert geschaffen. Das heißt, für den Anbieter muss man halt mehr liefern als einfach den Kundenstrom, um für den wichtig zu sein in der eigenen Wertschöpfung. Und das Dritte ist, das sieht man auch zurzeit, ich glaube, das gibt ein Thema technologische Souveränität. Wir wollen und müssen und sollten auch Plattformen europäisch denken und aufbauen, und wir haben einen großen Binnenmarkt, der eben Plattformen braucht, ja, die fast 500 Millionen Verbraucher in der EU sind, die sind nicht durch Dienstleistungen verbunden, und dieses Verbundelement, das ist schon ein sehr, sehr großes Geschäftsmodell, was wir nur Europäer haben und auch betreiben können. Dann haben wir halt einen Vorteil gegenüber den Amerikanern und Chinesen, die einen homogeneren Markt haben. Wir müssen den homogenen Markt bauen, und das ist halt auch zugleich ein Geschäftsmodell. Und da Souveränität zu behalten, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
Ja, da kann man nur minimal ergänzen, technologisch natürlich auch Konnektivität. Also wenn ich von der Plattform, was auch immer die Leistung ist, vermittelt bekomme, einen Zettel oder ein PDF, hier ist übrigens ein Kunde, und seht doch mal, wie ihr den in eure Infrastruktur reinbekommt, dann fände ich es natürlich minder witzig, dann sind wir auch nicht bei der Skalierung. Also kommen neben diesen geopolitischen Aspekt, der natürlich um Längen wichtiger ist, noch die Frage, kann ich als Anbieter auf der Plattform dann dafür sorgen, dass der Kunde quasi einmal komplett durchgelaufen ist bei mir, ohne dass der jetzt auch großen Aufwand investiert. Und da sind wir natürlich eher in modernen Technologieformen, diese Konnektivität natürlich einfacher ermöglichen.
Das heißt, wir dürfen gespannt sein, was Plattformen in Zukunft auch im Finanzsektor bringen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Next Level Banking, der DK-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer im Gespräch.